Ich möchte einen Impuls geben in den nächsten Gottesdiensten zum Thema Königskinder. Ich möchte dich etwas fragen. Wenn man in die Räumlichkeiten der CGM kommt, was fällt besonders auf? Krone. Was noch? Kreuz.
Schweizer.
Ja, Schweizer Fahne. Interessant, hat auch ein Kreuz. Diese Symbole haben ja eine Bedeutung. Und sie sind Ausdruck von dem, wofür die Christusgemeinde steht. Das findet sich ausgedrückt in der Symbolik. Ganz interessant, wenn man an einen Ort kommt, in einen Raum kommt, an die gemeindlichen Gemeinderäume kommt, kann man sehr schnell feststellen, was so das Herz bewegt, was so zum Ausdruck kommen soll. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Und der Christusgemeinde ist wichtig, dass wir verstehen, es gibt einen König und es gibt einen Retter. Beides zusammen. Und das ist so stark. Ich glaube, das ist so zentral für das Evangelium eben auch, weil Jesus ist gekommen als Retter und Herr, beides. Und das feiern wir hier im Gottesdienst, in der CGM. Und in diesem Sinne möchte ich so in diese Serie einsteigen, Königskinder. Und ich glaube, das ist so wichtig in unserer Zeit, sich als Gläubige, als Christen generell, uns mit dem Königlichen zu beschäftigen. Das ist etwas, irgendwie etwas, was ich glaube, das wieder ganz neu erweckt werden muss. Ich erinnere mich an eine Zeit, das war vor 30, 20 Jahren noch, da wurde sehr viel, also symbolhaft die Krone überall, sagen wir mal, an sehr vielen Orten. Und es hat sich ein bisschen verzögert. Es gibt noch einmal, in vielen Gemeinden findet man noch so die Reliquien der vergangenen Zeit, wo das offensichtlich mehr im Vordergrund stand. Aber ich glaube, es ist wichtig, diesen Gedanken immer wieder hochzuhalten. Wir haben ja in unserer Gesellschaft, unserer westlichen Gesellschaft hier in Europa, nicht mehr diesen Bezug zu dem Königlichen. So wie es zum Beispiel, es gibt einige Länder, England, also Großbritannien hat, ist eine Monarchie oder eine Teilmonarchie. Dann die skandinavischen Länder, Holland ist auch noch eine Teilmonarchie. Und diese Länder haben es geschafft, moderne, demokratische Staatsformen zu verbinden mit dem monarchischen Gedanken, was ganz wichtig ist. Der König damals, und das ist das Tolle, was England ausgezeichnet hat, was der große Unterschied war zwischen der Revolution in England und der Revolution in Frankreich. Die Franzosen sind sehr stolz auf ihre Revolution, ja, die im Mord und Totschlag endete und alles kurz und klein geschlagen wurde, deswegen auch die blutige Revolution genannt wird. Und das wird immer noch besungen in der Nationalhymne. Im Gegensatz dazu in England, in der etwa der gleichen Zeit, gab es die unblutige Revolution, weil man verstand, dass es wichtig ist, dass das Volk mitzureden hat, aber die Monarchie, der König, ein Existenzrecht hat. Sie verstanden den Bezug zur Monarchie und was der Gedanke war, dass der König alle Macht hat, Gutes zu tun, und keine Macht hat, Schlechtes zu tun. Es gab eine Konstitution, ein Gesetz, das den König in seine Schranken wies und ihn verpflichtete, nur zum Guten zu wirken. Also, wir haben hier in der Schweiz, auch in Deutschland, haben wir auch keinen Bezug zur Monarchie mehr. Man könnte sagen, das könnte man feiern als eine große Errungenschaft. Und oftmals werden Demokratien als die Errungenschaft schlechthin gefeiert. Und ich glaube, dass das demokratisch das beste System ist, vor Gewaltmissbrauch zu schützen. Aber eine Demokratie in sich ist nicht die Lösung, weil jede Staatsform, jede Demokratie muss auf guten Werten gebaut sein. Sonst die Demokratie kann zu einer Tyrannei werden, wenn es keine Ordnung gibt, keine klaren moralischen Vorgaben gibt. Ihr wisst, was ich meine. Wir haben nicht mehr diesen Bezug, wir sehen das etwas als Negatives. Und hier kommt der Gedanke hin, den wir, glaube ich, ergreifen möchten, müssen, auch in unserer Kultur heute: Gott ist ein König. Er ist ein König. Ja, er selbst will König sein. Er ist ein König und er will auch als König anerkannt werden von uns. Ein König ist eine Person, die einen Herrschaftsanspruch stellt. Stimmt's? Jemand, der König ist, der hat das Sagen. Und das gefällt uns Menschen nicht. Das bewirkt Unbehagen in uns, dass jemand anders das Sagen über uns hat. Das Gute ist, wie Judith am Anfang sagte, Gott ist gut. Wenn es einen König gibt, der gut ist, dann ist es Gott selbst. Und das ist das, wo diese Offenbarung kommen muss, dass es das Beste ist, was uns Menschen passieren kann, unter der Königsherrschaft Gottes zu sein. Warum ist Gott ein König? Denk einmal, dieses Wort Reich Gottes. Wir sollen beten. Vater unser, in jeder Kirche wird gebetet, normalerweise jeden Sonntag, Vater unser im Himmel, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das kennen wir alle. Es wird jeden Sonntag gebetet, aber ich glaube, behaupten zu können, dass eine ganz geringe Zahl von Menschen das Beten wirklich verstehen, was es meint. Weißt du, dass dieses Wort Reich, dein Reich komme, was wir da beten, Reich ist dieses Wort Basilea. Das kommt von Basileus, dem König. Das ist die Königsherrschaft. Es ist nicht nur irgendein Reich, ein Gebiet, sondern es ist die Königsherrschaft Gottes. Und ohne einen König hat man kein Reich. Wenn wir das Reich Gottes sehen wollen, wenn wir das jeden Sonntag beten und quasi herbeisehnen, dann müssen wir da einbeziehen, dass wir da uns eine Königsherrschaft unterstellen. Darum geht es im Glauben. Es geht im christlichen Leben und im Gemeindeleben zuallererst um die Gegenwart eines Königs. Ohne König kein Reich, weil es dann eben auch kein Fundament hat. Da soll es einfach auch mal ansetzen hier, Königskinder. Und das, was uns heute beschäftigen soll in dem Bezug ist, weißt du, wer du bist? Denn wir haben nicht nur einen König, Gott ist nicht nur König. Jeder Gläubige ist dazu berufen, laut den Aussagen des Neuen Testamentes, ein Königskind zu sein. Deswegen dieser Ausdruck. Und ich möchte hier eine Stelle vorwegschicken, über die wir uns nur kurz heute Morgen auseinandersetzen wollen, anhand dieser Stelle. In 1. Petrus 2, Vers 9 bis 10, da heißt es, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden, die Vortrefflichkeiten dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht sein Volk wart, jetzt aber Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Was für eine starke Stelle. Da wollen wir einmal uns heute kurz reindenken. Und dieser Vers fängt damit an, dass es heißt, ihr aber seid. Dieser Ausdruck ist wichtig. Ihr seid. Ja, mit anderen Worten, das ist eure Identität. Zu sein bedeutet, eine Identität haben. Identität bedeutet zu wissen, woher man kommt, wer man ist und wohin man geht. Das ist es, Identität. Und ich glaube, ich würde damit übereinstimmen, wenn ich sage, dass in unserer heutigen Zeit eines der größten Herausforderungen ist, dass Identitätsfrage nicht geklärt ist. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir als Christen, die wir eine unglaubliche, bedeutsame, starke Identität haben in Gott, dass wir wissen, wer wir sind. Da steht und fällt so viel damit. Identität bedeutet, wie gesagt, zu wissen, woher man kommt, wer man ist und wohin man geht. Und die Frage ist heute Morgen an dich, und die stelle ich auch immer wieder an mich, weißt du, weiß ich, wer ich bin? Ja, und diese Frage, die sollten wir uns selbst persönlich stellen. Und hier fängt Petrus an, den Gläubigen zu sagen, wer sie sind. Und das sind so richtige die Begriffe. Wenn man sich die noch nie vorher angesehen hat, dann scheinen die einen so hochtrabend zu sein. Das sind alles Begriffe, Ausdrücke, die er zitiert von dem, was Gott dem Volk Israel, dem alten Bundesvolk, gegeben hatte. Was er aussprach über das Volk Israel. Alles Dinge, die in den ersten Büchern Mose vorkommen. Weil Gott schon damals seinem Volk Israel diese Identität zusprach, unter dem alten Bund. Und diese Dinge gelten jetzt umso viel mehr uns, die wir dem neuen Bund, dem besseren Bund gehören. Warum ist es der bessere Bund? Weil wir Jesus haben. Wir haben das gesungen heute Morgen. Ja, der Thron der Gnade. Der Weg zum Thron der Gnade war versperrt, verriegelt bis zu dem Zeitpunkt, als Jesus am Kreuz ausritt. Es ist vollbracht und die Tür zum Thron der Gnade weit, weit öffnete. Also, wir sind ein auserwähltes Geschlecht, heißt es hier. Und hier wieder interessant, wenn wir uns das einmal ansehen, dieser Begriff Geschlecht. Ja, das ist ein bisschen altmodisch. Vielleicht gibt es auch andere Bibelübersetzungen, die das anders übersetzen. Aber was auch immer du für ein Wort nimmst, dieses Wort, was und wenn ich euch dieses Wort sage, wie es dort im Grundtext heißt, Genos, da weißt du schon, aha, ja, da klingt etwas an. Genetik zum Beispiel. Und zwar, Genos bedeutet Familie oder Nachkommenschaft. Und hier wird deutlich, worum es geht, wenn wir uns mit über Identität auseinandersetzen. Interessant ist, dass dieser ganze Kontext hier in Kapitel 2, ja, er fängt damit an, am Anfang von Kapitel 2 heißt es, seid wie neugeborene Kinder, begierig nach der geistlichen Milch des Wortes. Also es geht hier in diesem Kapitel darum, Petrus geht es darum, den Gläubigen zu vermitteln, dass sie sich bewusst machen, dass sie Kinder sind. Und das spricht natürlich von der Wiedergeburt, weil Gläubige sind nicht nur einfach Menschen, die verstandesmäßig das Christentum bejahen oder die moralischen Werte des Glaubens, des christlichen Glaubens bejahen, sondern Christen sind Menschen, die eine innere Verwandlung, wie die Bibel es sagt, eine Wiedergeburt, eine Erneuerung ihres inneren Wesens erfahren haben. Und ich sage bewusst inneren, weil nach außen hin sieht man das nicht immer gleich. Ja? Irgendwann sollte das dann schon sichtbar werden, ist klar. Ich denke immer wieder daran, wie ich angefangen habe im Glauben. Also ich wusste, da ist etwas in mir geschehen, eine tatsächliche Veränderung. Mein Herz, das musste ich mir nicht einreden. Ich wusste, Gott ist real. Ich gehöre ihm. Ich hatte einen unglaublichen Hunger, war begierig, wie neugeborene Kinder nach der geistlichen, unverfälschten Milch. Ich hatte nie Interesse am Bibellesen. Plötzlich, über Nacht, am nächsten Tag, hatte ich ein Interesse daran, Gottes Wort zu lesen. Ich kann das nicht erklären, das hat mir keiner gesagt. Ich habe mich ganz alleine bekehrt. Ich habe an diesem Moment der Wiedergeburt erlebt. Aber ich kann euch sagen, ich sah alles andere aus als Wiedergeburt. Ja, nach außen war das noch nicht so sichtbar geworden. Aber es kam dann später. Und ich habe das euch auch schon mal erzählt. Ich weiß, wo ich dann auch ganz schließlich eine Gemeinde fand, dort, und eine Pfingstgemeinde. Und es waren so tolle Leute, die haben mich wirklich so angenommen, wie ich war. Ja, mit meinen ganzen Aussagen. Damals war ich überzeugt, ich habe mein eigenes Bett gebaut und auf Stroh geschlafen. Das war so, das ist der Inbegriff von natürlichem Leben. Ja, also heute ist ja Bio und alles angesagt und natürliches Leben. Ja, ich bin, das ist Schnee von gestern, das haben wir alles hinter uns. Ja, das war so richtig so in den 70er. Ja, das haben wir um 18er, das haben wir alles hinter uns gelassen. Auf jeden Fall, ich kam in den Gottesdienst, lange Haare. Ich habe auch nicht geglaubt daran, dass man die Haare waschen muss. Ja, habe ich wirklich nicht. Ja, ich habe geglaubt, ich erzähle so ein bisschen aus dem Nähkästchen, plaudere ich so ein bisschen. Ich habe tatsächlich geglaubt, je natürlicher, desto besser. Und ich habe gedacht, Haare müssen sich selbst entfetten können. Ja, deswegen habe ich nie Shampoo benutzt. Und das Gute war, ich war in der Zimmermannslehre, ich habe gelernt, es war immer mit Holzstaub hatte ich zu tun. Das hat das Fett gebunden und ich hatte den Eindruck, den Anschein, dass ich immer fettfreie Haare hatte. Hatte ich den Eindruck, ja, ja. Und eines Tages bekam ich dann ein Paket. Und ich habe mich schon gefreut, öffne das Paket und was war da drin? Ja, eine Shampoo-Flasche und darauf stand, eilt sehr. Ja, da waren Leute und ein Waschlappen und dergleichen. Und die Botschaft kam an, das war der Weg mit dem Holzpfahl. Das hat voll getroffen, da wusste ich Bescheid und ich wusste, okay, ja, so viel zur Wiedergeburt. Das Äußere, das war noch nicht so verändert. Und ich muss sagen, Judith hat mir sehr geholfen, weil Judith hat mir geholfen, mich so ein bisschen auf den rechten Weg zu bringen. Auch. Also, zurück zu unserer Identität. Wir sind ein auserwähltes Geschlecht. Also Wiedergeburt, die Erneuerung des Inneren. Also Gott wirkt ja immer von innen nach außen. Gott wirkt nie von außen nach innen. Das ist das Tolle. Das ist das Prinzip des Reiches Gottes. So wie Gott wirkt. Wir Menschen wollen immer von außen nach innen. Wir versuchen, jemanden etwas reinzupressen und hoffen dann, dass innerlich irgendwie auch was verändert wird. Nein, Gott weiß, Gott kennt uns, er weiß, wir brauchen zunächst eine innere Veränderung des Herzens. das sich dann nach außen Stück für Stück manifestiert und durchsetzt. Ist das nicht gut? Das ist unser Gott, so wirkt er. Ne? Wiedergeburt, das spricht davon und das ist wirklich so. Ja, auserwähltes Geschlecht, Genos. Wir haben göttliche Gene in uns. Du und ich, wir haben eine göttliche, übernatürliche DNA in uns hineingelegt bekommen, als wir unser Leben Jesus Christus gegeben hat. Ja. Das ist auch genau das, was Paulus sagt zu den Athenern. Er zitiert dort sogar einen Dichter, einen Griechischen, und sagt, wir sind Gottes Geschlecht. Wir sind Gottes Genos. Wir sind sein Geschlecht. Wir haben seine Gene. Wir haben die Gene Gottes. Und das ist ein unglaublicher Gedanke, wenn du darüber über dir Gedanken machst, was das bedeutet, dass etwas in dich hineingelegt wurde, wo du dich bekehrt hattest. Also du hast dich nicht nur entschieden, du hast nicht nur gesagt, ich will jetzt Christ sein und ich will mal das christlichen Glauben ausprobieren und einfach nach dem Verhaltenkodex der biblischen Vorgaben leben, sondern du hast etwas in dich hineingelegt bekommen, etwas von Gott, etwas Himmlisches, Göttliches, was kein Mensch tun kann, Übernatürliches, ist in dich hineingelegt worden. Du bist Gottes Geschlecht. Wie wird man von Neuem geboren übrigens?
Es ist ganz simpel.
Durch den Heiligen Geist. Aber wie, was tun wir? Wie geschieht das? Was können wir dazu tun, dass wir von Neuem geboren werden?
Umkehren.
Ja.
Jesus bekennen.
Ja. Ich drücke das mal so aus. Wir werden von Neuem geboren, indem man Jesus Christus durch den Glauben aufnimmt. Weil das ist das, was auch hier, und ich habe das mal, an dieser Stelle sind stark, hier, die reden davon, Johannes 1, Vers 12 bis 13. Da sagt Johannes ganz am Anfang, diesem Prolog des Johannesevangeliums, er sagt, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, die Vollmacht, die Autorität, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, ihn nicht ausgeblüht, also aus menschlicher Substanz oder aus natürlicher Substanz, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Das ist Wiedergeburt. So stark. Ihn aufnehmen. Und zwar aufnehmen im Glauben. 1. Johannes 5,1, dieser zweite Vers, wo es heißt, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und ich glaube, dass wir das gar nicht genug schätzen können als Christen, was in uns geschehen ist an dem Tag, wo wir wirklich Jesus unser Leben gegeben haben. Also nicht nur ihn verstandesmäßig bezeugt haben und gesagt haben, okay, ich will jetzt mal Christ sein oder so. Wir haben gelesen, es geschieht nicht aus dem Willen des Mannes oder des Fleisches. Es geschieht nicht dadurch, sondern allein daraus, dass du deine Tür aufmachst und sagst, Jesus, sei Retter und Herr in meinem Leben. Und durch diese Wiedergeburt werden wir eben Teilhaber der göttlichen Natur. Das ist auch ein Ausdruck von Petrus in den Petrusbriefen. Wir sind durch die Wiedergeburt, wir haben Teil an der göttlichen Natur. Wir werden verbunden mit der Familie Gottes. Das ist eine geistliche Realität. Das ist nicht eine Spinnerei, das ist nicht irgendetwas, was fernab weggehoben oder philosophisch oder irgendwie ist. Das ist eine Realität. Wir werden verbunden mit der Familie Gottes und sehen und betreten das Reich Gottes. Das ist so stark. Also ich könnte da noch ganz viele andere Stellen sagen. Ohne zu wissen, dass man von Neuem geboren ist, wird man als Christ stets mit der eigenen Identität zu kämpfen haben. Das ist eines der größten Herausforderungen, die wir auch in unserer heutigen Zeit unter uns Gläubigen haben, dass wir nicht wissen, wer wir sind, dass die Identitätsfrage nicht geklärt ist. Wir gehen dann immer unsicher durchs Leben, stellen uns ständig in Frage. Jemand, der nicht weiß, wer er ist, der wird sich ständig irgendwie unvollständig vorkommen. Da ist immer dieses Gefühl, irgendetwas fehlt. Wenn es in deinem Leben dieses Gefühl gibt, es fehlt etwas. Also das heißt ja nicht, dass wir denken, wir sind immer happy. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir dieses Gefühl in uns spüren, wir sind nicht vollkommen. Es fehlt etwas in uns. Dann ist es ein Anzeichen, dass da die Identitätsfrage nicht geklärt ist. Oder dieses Gefühl, nicht zu genügen. Dass du denkst, ich bin nie gut genug. Es reicht nie aus. Komm mir vor, als wenn ich immer unter dem Standard lebe, nie Gott gefallen kann. Es nie irgendwie so schaffe, dass ich weiß, Gott hat Wohlgefallen an mir. Gott freut sich an mir. Sich ständig schlecht zu fühlen, nicht genug für Gott zu tun, nicht genug zu geben und all diese Dinge. Ja, ein schwankendes Glaubensleben, sich ständig von Gefühlen beeinflussen lassen. Ein Tag geht's hier so, ein Tag geht's hier so, dann willst du immer wieder diesen Weg, dann willst du immer diesen Weg. Das ist ein Ausdruck, ja, das ist Epheser 4. Von jedem Wind der Meer hin und her geworfen, Gefühlsschwankungen in diesem Meer, dieser Welt, auf und ab. Ja, vielleicht kennst du das. Das ist der Grund liegt darin, dass die Identitätsfrage nicht genug geklärt ist. Wenn man dann hingeht und alles, was mit dem Glauben zu tun hat, immer wieder in Frage stellt, wenn du an diesen Punkt kommst, wo du denkst, stimmt das eigentlich alles mit Jesus? Ist das alles überhaupt richtig, glaubig zu sein? Das ist ein Zeichen, dass die Identitätsfrage nicht geklärt ist. Oder sich zu entschuldigen für seinen Glauben. Also, pardon, ich bin Christ, ja, bei ihr. Wenn man sich praktisch eher zurückzieht und nicht sich, also eher schämt, ja. Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Weil er wusste, es ist Gottes Kraft zum Heil jedem, der glaubt. Deswegen schämt er sich nicht. Wenn du nicht weißt, dass das Evangelium, das dich errettet hat, Kraft ist und wirklich etwas in deinem Leben getan hast, wirst du dich immer schämen des Glaubens. Oder du schweigst, du U-Boot-Christ, du tauchst einfach runter, du bist da irgendwie, du bist irgendwie da, aber du willst nicht auffallen. Und du hast dann, und wir wissen ja, wie das ist, unsere Entschuldigung, ja, wir wollen nicht uns aufdrängen. Wir wollen nicht erscheinen als intolerant. Wir wollen nicht irgendwie... Ja, das sind so die Gedanken. Aber wir müssen aufpassen. Vielleicht ist es eine Frage von einer nicht geklärten Identität. Und deswegen, aus diesem Grund, weil das so menschlich ist und weil das uns Menschen so anhängt, spricht das Neue Testament sehr viel darüber, wer Gläubige in Christus sind. In Christus sein ist die Antwort für eine schwache Identität, die man irgendwie hat. Wenn du weißt, wer du bist, als du errettet wurdest, als du Jesus dein Leben gabst, ob das war als Kind, als Jugendlicher, als Erwachsener, wenn du das weißt, dass das real ist, das hat so eine Kraft. Je mehr du verstehst, wer du in Christus bist, das macht den Unterschied. Das ist deine neue Identität. Christus ist deine Identität. Du bist in ihm. Und in Jesus zu sein, in Christus zu sein, ist wie so im Aufzug zu sein. Ja, wenn du im Aufzug bist, dann geht es hoch. Ja, du bist im Aufzug. Selbst wenn du fällst, selbst wenn du zusammenbrichst, du steigst immer noch hoch. Stimmt's? Ja, es hat nichts mit deiner physischen Kraft und mit deiner menschlichen Dazutun zu tun. Es hat alles damit zu tun, dass du in diesem Aufzug in Christus bist, der dich näher zu Gott bringt, der dich hochbringt. Das bedeutet es, in Christus zu sein. Christus zu sein bedeutet, alles, was er ist, bist auch du. Alles, was er ist, bist auch du. Ich würde es nie wagen, als Mensch so etwas zu glauben, es sei denn Gottes Wort. Gott hätte es nicht ausdrücklich gesagt. Alles, was ihm gehört, das gehört auch dir. Es gehört dir, weil du in ihm bist. Du steckst in ihm drin. Und alles, was ihm gegeben ist, wird somit auch dir gegeben. Das ist das Leben in der Identität in Christus. Und was hat das nun alles mit dem König zu tun? Hier wird es uns gesagt. Da heißt es in 1. Petrus 2,9, ihr seid ein ausgewähltes Geschlecht und ein königliches Priestertum. Hier nicht nur ein Priestertum, das wäre schon gut genug, weil ein Priester zu sein war ein riesiges Privileg. Das war nicht nur, hieß nicht nur Levit zu sein, irgendwie deinem Tempel zu dienen, sondern es war, die Priester hatten eine hohe, hohe Berufung. Nämlich sie waren die Einzigen, die in das Zelt gehen durften. Und der hohe Priester war der Einzige, der in das Allerheiligste gehen durfte. Und wir haben so ein Privileg, in Christus, unseren hohen Priester, in das Allerheiligste zu gehen. Denk an das Lied, was wir gesungen haben heute Morgen. Mutig komme ich vor den Thron. Ja, wir dürfen in das Allerheiligste kommen, weil wir dieses Vorrecht haben, Priester zu sein. Aber wir sind nicht nur Priester, sondern sogar königliche Priester. Wir sind ein königliches Geschlecht. Wir sind nicht nur, mit anderen Worten, irgendjemandes Nachkommen. Wir haben königliches Blut in unseren Adern. Ja? Wenn man sagt blaues Blut, ich weiß nicht, woher das kommt. Wer wird das vielleicht wissen, er wird das uns sagen können oder er googeln oder irgendwie. Ja? Wir haben königliches Blut in unseren Adern. Unsere Gene sind königlicher Abstammung. Das ist etwas, was ich glaube, wir gar nicht genug schätzen können. Ein Grund davon ist, wenn du das einem Menschen sagst, der in einem weltlichen Königreich lebt, der wird sofort wissen, was für ein Vorrecht das ist. Die Briten haben uns viel voraus. Sie haben so eine Kultur der Ehre, wie sie den König, das Könighaus in England, wie sie das ehren. Und natürlich hat auch Queen Elizabeth damit viel zu tun, weil sie war eine herausragende Persönlichkeit. Ja? Wenn dann die Queen Elizabeth prozessierte, ja, mit ihr im Wagen fuhr, in ihrem Rolls Royce oder ihrer Kutsche, ganz England, die waren am Salutieren. So stark, ja, das ist ein ganz wichtiges Element, da haben sie uns ganz viel voraus. Du bist nicht nur irgendjemand, sondern hast königliches Blut in dir. Das ist das, was dieser Vers uns sagen möchte. Da ist Würde, da ist Wert, da ist Ehre drin. Und das hier, und damit möchte ich schließen mit diesen Gedanken heute Morgen, das führt uns noch einmal dazu, dass wir uns bewusst machen und erkennen, ja, wenn du dir überlegst, es gibt zwei große Ströme der Offenbarung in der Bibel. Die eine große Offenbarung, das liest du vom Anfang, von der Seite 1 bis zur letzten Seite, es gibt ein Königreich. Ja, das Reich Gottes, das ist das eine große Thema. Und das zweite Thema ist das Vaterherz Gottes. Reich Gottes und Vaterherz Gottes. Unser Vater ist ein König. Das ist ganz wichtig. Weil er ist nicht nur ein unpersönlicher Würdenträger, ein König, der weit weg ist oder dem man nicht zu nahe treten darf. Vielleicht ist es so, dass alle anderen diesem König auf Distanz nur begegnen, aber sobald du zur königlichen Familie gehörst, ist dein Vater dieser König. Und du hast Zugang zu diesem Thronraum. Du bist privilegiert. Gott hat eine Familie und diese Familie ist die Familie des Königs. Und wir sind deswegen extrem privilegiert. Und ich möchte am Ende noch einmal für uns beten. Und wenn du merkst, wenn da Dinge sind, so diese Identitätsfrage in dir nicht geklärt ist, wenn du merkst, dass da Dinge sind, die schwach sind, wo du immer wieder an diesen Punkten da zweifelst oder auch das in Frage stellst, dann bitte ich dich einfach, während ich bete, einfach das nochmal für dich persönlich vor Gott zu bringen. Oder wenn es dir so geht, dass du sagst, ich weiß gar nicht, worüber Wiedergeburt, das verstehe ich nicht, dann bitte ich dich, dass du betest, dass er dir das offenbart. Weil es reicht nicht nur aus, in eine Kirche zu gehen. Eine Kirche macht keinen Christen. Du musst von Neuem geboren werden, das sagt Jesus zu Nikodemus. Du musst von Neuem geboren werden, denn sonst kannst du nicht in das Reich Gottes eingehen. Und Vater, ich bete, dass du uns heute Morgen begegnest. Ich danke dir, dass du das über uns sagst. Ihr seid ein königliches Priestertum, ein auserwähltes Geschlecht. Wir würden das nie wagen, über uns selbst zu sagen, es sei denn, du hättest es uns gesagt in deinem Wort. Und wir glauben dir, Herr, und wir empfangen das. Was für eine Ehre, in dieser königlichen Familie zu sein, Königswürde zu tragen. Und ich bete, dass du die Augen unserer Herzen heute Morgen erleuchtest und uns durch den Geist der Weisheit und Offenbarung deiner selbst uns in dein Herz führst. In Jesu Namen. Und unser Herz ruft, aber Vater, wir rufen aus, aber Vater. Danke, dass wir nicht irgendeinen als aber haben, sondern das aber, dass du unser König bist. Vater Gott, Papa Gott, du bist König der Könige und Herr aller Herren. Ich bete, dass du uns in dieser Zeit Menschen sein lässt, die gefestigt sind in ihrer Identität. In Jesu Namen. Amen.